Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 46. Folge der Podcast-Serie mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Die heißt Vorort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Und die moderiere ich gemeinsam mit Heike Kläffner. Hallo Heike.
Hallo Caro und hallo an alle, die uns hören, die uns wiederhören oder die zum ersten Mal dabei sind. Herzlich willkommen. Wir haben heute einen Schwerpunkt, der auf den ersten Blick sperrig wirkt, auf den zweiten Blick aber total wichtig und auch sehr spannend ist, nämlich wie unterschiedlich Staatsanwaltschaften, Polizei und auch Gerichte nach schweren rassistischen und rechten Gewalttaten ermitteln und letztendlich auch Urteile ausfallen. Und es geht um zwei wirklich schwere Gewalttaten. Es geht um einen rassistisch und antimuslimisch motivierten Mordversuch an einer jungen Frau in Hamburg im letzten Frühjahr. Dieser Fall hat aus unserer Perspektive viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen in der öffentlichen Wahrnehmung, jedenfalls über Hamburg hinaus. Und es geht um einen Fall, der viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er so wirklich auch symbolisch steht für die Erfahrungen, die viele Menschen machen, wenn sie gegen die AfD, gegen AfD-Versammlungen und gegen AfD-Kundgebungen protestieren, nämlich den Angriff mit einem Auto auf Gegendemonstrantinnen in Hennstedt-Ulzburg.
Wir haben für diesen Podcast GesprächspartnerInnen eingeladen. Und zwar sprechen wir über den rassistischen, antimuslimischen Mordversuch in Hamburg und den Prozess darum mit Nissa Gerdi. Sie ist die Leiterin der Beratungsstelle Empower in Hamburg. Und über den rechten, rassistischen Angriff in Hennstedt-Ulzburg und den Prozess darum sprechen wir mit Björn Elberling, der dort Betroffene als Nebenklagevertreter vertreten hat. Beginnen wollen wir mit einem kurzen Gespräch mit Stefan, der bei dem rechten und rassistischen Autoangriff von Hennstedt-Ulzburg verletzt wurde und der als Nebenkläger im Prozess aktiv war.
Als erstes sprechen wir für diesen Podcast kurz mit Stefan. Stefan ist antifaschistisch aktiv und war einer derjenigen, die bei der Kundgebung gegen die AfD-Veranstaltung im Oktober 2020 durch den Autoangriff verletzt wurde. Stefan hat sich dann dazu entschieden, als Nebenkläger im Prozess gegen den Angeklagten, der zur Tatzeit AfD-Mitglied war, beteiligt zu sein. Und wir haben ihn gefragt, welche Erwartungen hattest du an den Prozess und wie bewertest du den Umgang der Justiz mit dir als Betroffener, als Verletzter, als Nebenkläger, also sowohl von Staatsanwaltschaft als auch von Gericht?
Der Umgang von richterlicher Seite uns gegenüber beziehungsweise mir gegenüber, den fand ich schon soweit ganz okay. Ich habe mich da ernst genommen gefühlt und auch wie nachgefragt wurde und was nachgefragt wurde, das war schon tatsächlich in einem Rahmen, wo ich mir denke, ja, so soll es eigentlich ablaufen, wenn du da sitzen musst. Auch von Seiten der Staatsanwaltschaft war das auch total okay. Auch da kamen dann Nachfragen, die doch nochmal mehr in die Tiefe geschaut haben, um auch wirklich so das Gesamte im Blick zu haben, hatte ich zumindest das Gefühl. Und ja, das war alles okay.
Und die zweite Frage, Stefan, liegt natürlich auf der Hand. Wie schaust du jetzt auf das Urteil, also das Urteil des Landgerichts, das ja einerseits den Täter verurteilt hat, zu 3,5 Jahren, andererseits aber eben kein rechtes Tatmotiv feststellen wollte?
die Erwartungen, die wir hatten, waren ja tatsächlich die, dass wir unbedingt wollten, dass anerkannt wird, dass es ein rassistischer und extrem rechter Anschlag war auf uns. Ja, dem konnte das Gericht dann eben nicht folgen mit der Begründung, dass sie das eben nicht können. Das muss die Zivilgesellschaft klären. Das war dann auch eher, ja, nach all diesen Prozesstagen eine Minute des, ja, eigentlich mal kurzfristig in sich zusammenbrechens. Ja, und ich bewerte das Urteil tatsächlich als nicht richtig, weil eben genau darauf nicht eingegangen wurde, dass es sich um rechten und rassistischen Angriff gehandelt hat. Und es ist ja immer wieder ein Problem, das wir hier haben, dass die Angriffe auf uns aus der extrem Rechten immer wieder und das seit Jahrzehnten entweder unter den Teppich gekehrt werden oder es nur gesagt wird, Auseinandersetzungen zwischen irgendwelchen rivalisierenden Gruppen und das kann es am Ende einfach nicht sein. Wenn wir irgendwie wollen, dass wir diesen Kampf gegen die extreme Rechte aufnehmen, dann gehören auch Gerichtsurteile dazu, die genau das besagen, dass extrem Rechte angegriffen haben und dass sie genau aus diesem Grund dann eben auch verurteilt werden.
Und was müssen Antifaschistinnen und alle, die sich jetzt neu oder wieder oder kontinuierlich gegen Rechtsextremismus, gegen AfD-Kundgebungen, gegen Neonazi-Aufmärsche stellen, wissen? Was möchtest du auch an deinen eigenen Erfahrungen teilen?
Der Angriff hat für mich keine weitere Konsequenz auf die Art und Weise, wie ich gegen die extreme Rechte mich engagieren möchte. Jetzt hat es mich getroffen, es trifft jeden Tag andere Menschen und das ist genau das, wogegen ich halt weiterhin kämpfen werde. Und das Urteil beweist es ja einmal mehr. Wir sind die Menschen, die immer wieder darauf hinweisen müssen, was die extreme Rechte will. Und welche Grenzen sie tatsächlich auch überschreiten und wozu das am Ende eben auch führt. Zu Verletzten, zu angegriffenen Menschen und schlussendlich zu toten Menschen. Ich hoffe sehr, dass die Menschen, die sich gegen die AfD stellen und andere extreme Rechte, dass sie immer im Kopf haben, so dass aus dem Nichts Angriffe geschehen werden und ja, dass sie darauf gewappnet sind.
Lieber Björn Elberding, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, um mit uns über die juristische und strafrechtliche Aufarbeitung des schweren rechten Angriffs am 17. Oktober 2020 in Henselstedt-Ulzburg zu sprechen. Und ganz vielen ist es ja gar nicht mehr präsent. Was war eigentlich die Ausgangssituation und was ist dann passiert?
Also am 17.10.2020 fand im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg, einer der wenigen kommunalen Einrichtungen, die der AfD noch Räume zur Verfügung gestellt hat und noch immer stellt, eine Veranstaltung der AfD statt mit dem damaligen Vorsitzenden Jörg Meuthen. Und es hatte sich eine Gegendemonstration, eine Gegenkundgebung dazu vor dem Bürgerhaus eingefunden, die von einem lokalen, relativ breiten Bündnis getragen war, zu der auch antifaschistische Initiativen aufgerufen hatten und dort auch hingekommen waren. Und der spätere Angeklagte Melvin S. ist also mit drei Freunden dort aufgetaucht. Einer davon, wie wir jetzt im Nachhinein durch den Prozess erfahren haben, sein wohl auch engster politischer Vertrauter, der ähnlich wie er extrem rechte Ansichten auch noch bis in die Prozesszeit gezeigt hat, und zwei, ich würde es jetzt mal als rechts offene Bekannte oder so beschreiben. Die waren dort vor Ort, sind im Bereich der Gegenkundgebung ein bisschen rumgelaufen. Melvin S. hat zu diesem Besuch mitgebracht eine Flasche Reichsbrause, die von dem Thüringer Neonazi Tommy Frenk vertrieben wird, also eindeutiger NS-Bezug, und hat von einem seiner Begleiter ein Foto machen lassen, wie er so breitbeinig mit so kampfstiefelartig wirkenden Schuhen und breitbeinig da so stehend vor der Gegenkundgebung eben einen tiefen Zug aus dieser Flasche nimmt. Dieses Foto hat er dann rumgeschickt an seine Freunde und hat da schon so ein bisschen das vorweggenommen, was dann später passiert. Er hat nämlich zu diesem Foto in diese Gruppe, wo er das reingestellt hat, den Satz geschrieben, wir sind gefickt. So ein Lust an der Angst, der politische Gegner könnte jetzt irgendwie reagieren auf diese Versuche der Provokation. Wenig später saßen die vier dann auf einer Bank in der Nähe der Gegenkundgebung und sind dort von einer Ordnerin von dieser Bündnisdemonstration angesprochen worden und letztlich von der Demonstration verwiesen worden, sind dann zu ihren Autos gelaufen, die 300-400 Meter vielleicht entfernt standen vom Kundgebungsort. Und dort ist der Angeklagte dann zusammen mit einem seiner Begleiter in sein eigenes Fahrzeug eingestiegen, einen schweren SUV, und ist auf den Gehweg gefahren und dann in einer kontrollierten Bewegung auf dem Gehweg entlang auf mehrere Personen, die eben zu der Gegenkundgebung gehört haben, zugefahren und hat diese angefahren und, so meine Würdigung, versucht zu überfahren. Und von den vier Personen, die dann später auch NebenklägerInnen im Verfahren wurden, konnte sich einer noch durch einen Sprung zur Seite retten. Drei wurden vom Auto erfasst und haben Verletzungen erlitten. Zum Glück keine lebensbedrohlichen Verletzungen oder tödlichen Verletzungen, was durchaus eine denkbare Konsequenz gewesen wäre, wenn der Aufprall ein bisschen anders verlaufen wäre. Der Angeklagte ist dann nochmal ungefähr 50 Meter weitergefahren, hat dann sein Auto angehalten an einer Bushaltestelle. Dann kam die Polizei dazu und dann wurde diese Situation letztlich polizeilich dann aufgelöst, wenn man so will.
Das klingt ja so, wie es viele Menschen, die an Gegenkundgebungen gegen extrem rechte Veranstaltungen teilnehmen, auch immer wieder in ihren schlimmsten Albträumen befürchten, ja, dass eben Sympathisanten der AfD, Neonazis, extrem Rechte gezielt Gewalt gegen diese friedlichen KundgebungsteilnehmerInnen verüben. Und es ist ja auch ein Szenario, was ja jetzt auch mit der Verwendung von Autos quasi als Tatwaffe gar nicht so unüblich ist. Wie hat denn die Polizei darauf reagiert und wie hat vielleicht auch die Kundgebung darauf reagiert? Das muss ja ein wahnsinniger Schreck und Schock gewesen sein.
Also erstmal hat das von der Kundgebung selbst unmittelbar, haben das gar nicht so viele Personen mitbekommen, weil es eben so ein bisschen am Rand des Ganzen stattfand. Es sind dann natürlich aber Leute, weil sich das relativ schnell herumgesprochen hat, aufmerksam geworden, sind dann dahin gelaufen. Die Polizei hat das dann erstmal als einen sich heranbahnenden Angriff auf diesen Fahrer, der noch in seinem Auto saß, gewertet. Und es gab dann ja sogar einen Warnschuss eines Polizeibeamten, der dann neben dem Auto eben stand. Insgesamt hat die Polizei das an diesem ersten Tag auch in einer Pressemitteilung als ein, Zitat, Einandergeraten von Linken und Rechten geframed, als eine Art Verkehrsunfall, wo dann eben Personen von der linken Seite, von der linken Demonstration verletzt worden seien. Wir haben im Prozess versucht, ein bisschen rauszufinden, wie es eigentlich zu dieser Pressemitteilung gekommen ist. Und das Spannende ist, dass der damals die Ermittlungen im Strafverfahren leitende Beamte, das war an diesem ersten Tag ein Beamter von dem Revier vor Ort, damit gar nichts zu tun hatte. Der hatte mit dem Zuständigen in der Pressestelle gar keinen Kontakt gehabt. Wir können letztlich nur vermuten, dass der das also in einer Mischung von Informationen, die er von Beamten von diesem Demonstrationsbegleittrupp sozusagen bekommen hat und dann eben eigenen Vorurteilen oder eigenen Vorstellungen, was da gewesen sein könnte, zusammengeschrieben hat. Und das hat natürlich die erste Berichterstattung über diesen Angriff geprägt, dass das Ganze eben in dieser Form als ein Aneinanderraten der politischen Extreme stand da nicht, aber das kann man sich dann schon gedanklich hinzudenken, gewertet wurde, auch in den lokalen Medien. Der Angeklagte selbst hat ja auch durch den ganzen Prozess hindurch behauptet, er, beziehungsweise nicht er, sondern einer seiner Begleiter, sei eben angegriffen worden und er hätte darauf nur reagiert und versucht, ihm zu helfen. Eine These, die ich für durch den Prozessverlauf eigentlich widerlegt halten würde.
Du hast zusammen mit Kolleginnen die NebenklägerInnen vertreten, die Verletzten. Was war eigentlich deren Hauptanliegen in diesem Prozess? Also so, was war ihnen am wichtigsten und wie hat sich das im Verlauf des Prozesses durchsetzen lassen und wo gab es aber vielleicht auch Grenzen?
Ich glaube, das Insgesamt, das unterschied sich natürlich von Person zu Person noch ein wenig, aber dass man insgesamt sagen kann, dass für die vier NebenklägerInnen das Entscheidende war, dass sie wollten, dass vor Gericht deutlich wird und dass das letztlich auch vom Gericht anerkannt wird, dass es sich hier um einen klassischen rechten Angriff gehandelt hat und nicht eben um eine verunglückte Notwehrhandlung oder sonst etwas, dass hier jemand einerseits aus Hass auf den politischen Gegner und andererseits, eine der Angefahrenen war eine schwarze Frau, aus Rassismus Menschen angegriffen hat und letztlich versucht hat, Menschen zu töten. Wer mit so einem Auto auf Menschen zufährt und sie versucht zu überfahren, der, wie das Gericht das nennen würde, nimmt jedenfalls billigend in Kauf, auch Personen zu töten. Man könnte es auch sagen, es ist darauf angelegt. Das war das Wichtigste. Es ging nicht vorwiegend zum Beispiel um die Frage, wie hoch eine Strafe ausfällt. Es ging darum, dass das festgestellt wird. Das war keine Notwehr, das war auch kein Verkehrsunfall, sondern das war ein rechter Angriff.
Wie ist denn das Gericht an die Aufklärung, die Tataufklärung drangegangen? Und ist es letztendlich so gekommen, dass das Gericht gesagt hat, ja, das war ein rechter Angriff, das war auch ein gezielt rechter Angriff? Vielleicht kannst du uns was über die Hoch- und Tiefpunkte dieses Prozesses sagen.
Also um mit dem Ende mal anzufangen, das Gericht hat in der mündlichen Urteilsbegründung, die schriftlichen Urteilsgründe liegen uns noch nicht vor, in der mündlichen Urteilsbegründung hat das Gericht deutlich gemacht, dass es erhebliche Anzeichen dafür gibt oder Gründe für die Annahme gibt, dass es sich hier um einen rechten Angriff gehandelt hat. Die liegen in Kommunikation des Angeklagten, in dem Verhalten vor Ort und so weiter und so fort, auch in dem provokativen Verhalten vor dem eigentlichen Tatgeschehen, hat aber dann gesagt, dass es am Ende das nicht mit der notwendigen Sicherheit, die man für ein strafrechtliches Urteil braucht, feststellen könnte, weil es eben auch Anhaltspunkte dafür gäbe, dass es eine Angriffssituation oder eine bedrohliche Situation für den Angeklagten und die Gruppe um ihn herum gegeben hätte. Und deswegen könne man das eben im Ergebnis nicht eindeutig genug feststellen. Dieser Teil des Urteils hat jetzt mich und auch andere Beteiligte nicht so richtig überzeugt, weil wir schon den Eindruck hatten, dass, was dieses Angriffsnarrativ angeht, es einige Beweismittel gab, die da sehr, sehr deutlich dagegen sprachen. Ein ganz plastischer Fall ist, glaube ich, der des damaligen Segeberger AfD-Kreisvorsitzenden Julian Flack, der, wie wir wissen, noch immer in der AfD, auch durchaus in der Bundes-AfD, eine gewisse Rolle spielt. Der war als Zeuge geladen worden, weil wir wussten, dass aus der Gruppe des Angeklagten und seiner Begleiter ihm noch an dem Tag telefonisch und dann am nächsten Tag persönlich berichtet worden war, was denn da passiert war. Und Flack selbst hat wenige Tage nach diesem Angriff in Hennstedt-Ulzburg öffentlichkeitswirksam Flugblätter verteilt mit der Forderung eines Antifa-Verbots, mit der Behauptung von angeblicher Gewalttätigkeit der Antifa, hat sich dabei auch auf die Veranstaltung im Bürgerhaus in Hennstedt-Ulzburg bezogen, aber nicht auf diesen angeblichen Angriff auf Melvin S. und seinen Begleiter, sondern weil er behauptet hat, es seien sozusagen Besucher in dieser Veranstaltung auf dem Weg zum Bürgerhaus bedrängt worden. Auch das ist übrigens etwas, was jedenfalls sich nie in irgendeiner Form in irgendwelchen Verurteilungen oder dergleichen niedergeschlagen hätte. Ich vermute, dass auch das eine Behauptung ist, die nicht stimmt. Aber das Entscheidende ist, also auch Julian Flack, der hier ganz gezielt Propaganda gegen die Antifa macht, und der sich mit Melvin S. und seinen Begleitern explizit zu dem Thema unterhalten hat, der hat eben nicht dieses Narrativ des Angriffs auf Melvin S. und seine Begleiter verbreitet, sondern er hat im Gegenteil Melvin S. gesagt, ich sage es jetzt mal in meinen eigenen Worten, das war eine Scheißaktion, du trittst am besten aus der Partei aus, was Melvin S. dann auch wenige, ich glaube am Tag nach dem Angriff oder einen Tag später dann auch getan hat. Also er hat hier hat ein Stratege der Partei, der Propaganda gegen die Antifa betreibt, für den wäre das ein gefundenes Fressen gewesen, wenn die ihm etwas berichtet hätten von so einem Angriff. Und er hat das genaue Gegenteil von dem gemacht, was man dann erwartet hätte. Das war so ein Punkt, wo ich fand, gerade weil es eben hier von jemand kommt, der sozusagen auf der Seite des Angeklagten steht, dass man auf diese Notwehrbehauptung relativ wenig geben kann.
Wenn du jetzt sagst, den NebenklägerInnen war es wirklich wichtig, dass Rassismus und eben rechter Hass auf politische GegnerInnen, die Tatmotive vom Gericht anerkannt werden und das Gericht aber quasi kurz vor der Benennung dessen stoppt. Wie ist denn das Gericht in Bezug auf den Strafrahmen damit umgegangen?
Auf mich macht dieses Urteil insgesamt den Eindruck, wie gesagt, die mündliche Begründung, die wir bisher nur bekommen haben, macht auf mich den Eindruck einer Kammer, die sich auch nicht einig ist in allen Dingen. Ja, das sind ja dann 5 Personen, 3 Berufsrichterinnen und ein Schöff, eine Schöffin. Und für mich machte das alles den Eindruck, dass da ein Gericht zu uns spricht, das sich in der Bewertung der verschiedenen Aspekte nicht so ganz einig ist. Das betrifft einerseits diese Notwehrfrage, diese angebliche, das betrifft damit zusammenhängt die Frage, ob man dem Angeklagten nicht angesichts dessen, was er da getan hat, neben der gefährlichen Körperverletzung, für die er verurteilt wurde, auch einen versuchten Totschlag, ein versuchtes Tötungsdelikt an den 4 Personen ihn deswegen verurteilen muss. Und dementsprechend eben auch die Frage nach der Einstufung der Tat als rechte, rassistisch motivierte Tat. Das sieht man auch unter anderem daran, dass eigentlich für den Vorwurf, der ihm dann am Ende gemacht wurde vom Gericht im Urteil, also eine Überreaktion auf eine bedrohliche Situation, gefährliche Körperverletzung, dann haben wir einen damals Heranwachsenden, der keine Vorstrafen hatte, vor einer Jugendkammer eines schleswig-holsteinischen Gerichts, dann sind 3 Jahre eine relativ hohe Strafe, die am Ende rausgekommen sind. Also man merkt diese gewisse Zerrissenheit dieses Urteils, finde ich schon relativ deutlich. Für die 4 Betroffenen war es, glaube ich, insgesamt so, dass eine große Enttäuschung bestand hinsichtlich des Inhalts dieses Urteilsspruchs. Dass aber natürlich die Frage nicht nur ist, wie sagt das staatliche Gericht, was sagt das staatliche Gericht zu dieser Tat, wie ordnet das staatliche Gericht das ein, sondern auch, wie wird das in der öffentlichen Debatte wahrgenommen, in der veröffentlichten Meinung, auch durch die Presse und so weiter wahrgenommen. Und da haben wir schon die Wahrnehmung gehabt, dass eigentlich in den Medien ganz zentral auch eine Kritik an diesen Leerstellen im Urteil rübergekommen ist, dass die Frage gestellt wurde, wie kann man denn anhand der verschiedenen Aspekte, die im Verfahren rausgekommen sind, die im Verfahren thematisiert wurden, dazu kommen, das sei hier kein rechter Angriff. Und ich glaube, dass das ein Punkt war, der uns insgesamt hinsichtlich des Ausgangs dieses Prozesses ganz zufrieden gemacht hat, auch wenn das Urteil eben an 2 bis 3 Stellen deutliche Lücken enthält.
Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Kommt Melvin S. hinter Gitter? Muss dafür noch das schriftliche Urteil sicherlich abgewartet werden? Gibt es da Rechtsmittel? Was passiert jetzt auf der strafrechtlichen Ebene?
Strafrechtlich geht es jetzt so weit, dass wir in den nächsten Wochen das schriftliche Urteil bekommen. Es sind Revisionen eingelegt worden, einmal von dem Verteidiger von Melvin S., der insbesondere eben die Strafhöhe natürlich angreift, der im Ergebnis einen Freispruch beantragt hat, auch im Verfahren, aber auch von der Staatsanwaltschaft, die hier eine Verurteilung wegen eines versuchten Tötungsdelikts beantragt hatte und die deswegen Revision eingelegt hat, weil eben nur eine Verurteilung wegen einer gefährlichen Körperverletzung dabei rausgekommen ist. Und insofern wird es also dann in schätzungsweise in einem halben bis dreiviertel Jahr zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs kommen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Revision der Verteidigung dabei erfolgreich sein wird. Ob die Revision der Staatsanwaltschaft dazu führt, dass es nochmal zu einer neuen Hauptverhandlung kommt, um rauszufinden und um nochmal zu überprüfen, ob man hier auch wegen versuchtem Totschlags verurteilen kann oder nicht. Das bleibt abzuwarten. Das hängt auch davon ab, wie gut oder schlecht das Urteil begründet ist. In jedem Fall gehe ich sehr stark davon aus, dass am Ende hier eine Freiheitsstrafe für den Angeklagten stehen bleiben wird, sodass er die Strafe wird antreten müssen.
Jetzt ist es ja so, in diesem ganzen Fall, in diesem Prozess spielen ja auch zwei Aspekte eine Rolle, die viele Betroffene rechter Gewalt wirklich sehr belasten und die auch von Seiten der Opferberatungsstellen immer wieder kritisiert werden. Nämlich zum einen diese lange Dauer zwischen der Tat, dem Angriff und dem Prozessbeginn. Im Fall von Herrn Stitz-Ulsburg waren es ja fast 3 Jahre. Und gleichzeitig Ja, auch diese mangelnde Anwendung von Paragraph 46 Absatz 2 Satz 2, wonach ja ein rechtsextremes Tatmotiv strafschärfend gewertet werden soll. Kannst du diesen Fall, dieses Urteil nochmal einordnen in deine eigenen Erfahrungen als Nebenklagevertreter? Ist es ein Ausnahmefall oder ist es nicht leider eine, sagen wir mal, schlechter Regelfall, das, was ihr da erlebt habt, fügt sich das nahtlos ein in andere Erfahrungen, die du gemacht hast in ähnlichen Fällen?
Das ist so ein bisschen schwer in einem Satz zusammenzufassen, weil es da Punkte gibt, die sich einreihen und weil es Punkte gibt, die anders waren und wo ich sagen würde, da haben eigentlich Akteure hier auch schon das Richtige getan. Also erstmal natürlich ist ein wesentlicher Punkt, der auch dafür gesorgt hat, dass das so lange gedauert hat, bis diese Verhandlung geführt wurde, ist, dass eben mit der ganz frühen Weichenstellung, es gab am Abend nach der Tat ein Telefonat zwischen dem diensthabenden Staatsanwalt in Kiel und der Polizei in Hennstedt-Ulzburg, wo ihm entschieden wurde, über zum Beispiel eine Frage eines Haftantrags, eines U-Haftantrags, denken wir gar nicht nach, wir schicken den jetzt einfach nach Hause, wir ermitteln mal wegen gefährlicher Körperverletzung, gucken wir mal, ob noch mehr rauskommt. Dadurch sind natürlich Weichen gestellt worden. Tatsächlich hat der später ermittelnde Staatsanwalt mit der Anklage zusammen, die in relativ normaler Zeit dann kam, und wo er ein versuchtes Tötungsdelikt angeklagt hat, auch nochmal einen Antrag auf Urhaft gestellt, wo das Gericht dann gesagt hat, naja, wenn der Angeklagte in den letzten paar Monaten der Ermittlungen nicht sich dem Verfahren entzogen hat, dann wird das auch jetzt nicht tun. Wir sehen also keine Fluchtgefahr. Aber diese frühe Festlegung, darauf eben zu sagen, wir machen das hier wie so einen normalen Alltagsfall, hat eben dazu geführt, dass der Fall dann immer wieder hinten überfiel, wenn es um die Terminierung ging, weil man eben Haftsachen zu behandeln hat, die man vorrangig zu behandeln hat, bei anderen Verfahren, bei denen Leute in Haft sitzen. Das ist auf eine gewisse Art und Weise dann so ein bisschen Gerichtsnormalität, wo man sagen muss, das kann man den Richterinnen, die jetzt das Verfahren da geführt haben, nicht vorwerfen. Das kann man der Justiz aber natürlich vorwerfen, dass insgesamt eine so große Unterausstattung besteht, dass solche Fälle dann einfach mal auch nach Anklageerhebung noch über 2 Jahre liegen bleiben. Was die Eingruppierung oder die Verwendung des Tatmotivs als strafschärfenden Aspekt angeht, ist es hier ja so, dass das Gericht sich mit der Frage schon auseinandergesetzt hat und letztlich einfach nur dazu gekommen ist, wir können das nicht sicher feststellen. Da kann man jetzt einfach sagen, das ist halt Beweiswürdigung in diesem konkreten Fall. Das kann eben so oder so ausgehen. Insgesamt war dieses Gericht schon relativ offen dafür, sich das alles genau anzuhören und anzuschauen. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass diese Aspekte, die in der Urteilsbegründung angesprochen wurden, deutlich gemacht haben, dass jedenfalls bei einem Teil des Gerichts das auch angekommen ist, dass hier Gründe sind, von einem rechten Tatmotiv zu sprechen. Insgesamt ist es natürlich aber schon so, dass ich immer mal wieder den Eindruck habe, dass die Justiz bei der Anerkennung solcher Tatmotive als solcher sich schwerer tut als bei anderen Dingen, wo Gerichte sozusagen entscheiden müssen, was hat denn jemand bezweckt mit seiner Tat. Also wenn ich mal schaue beim Thema, weiß ich nicht, Ladendiebstahl durch Drogenabhängige, die Annahme von Gewerbsmäßigkeit. Jemand wollte durch seinen Ladendiebstahl sich eine Einkommensquelle von einiger Dauer schaffen. Das wird regelmäßig schlicht abgehakt, ja. Da ist man einfach, das weiß man doch bei diesen Fällen, dass das so ist. Und wenn man das vergleicht mit der sehr abwägenden, sehr vorsichtigen, sehr bedenkenträgerischen Art und Weise, wie hinsichtlich der rechten Tatmotive mitunter entschieden wird, dann ist es schon auf eine Art auffällig und dann stellt sich schon die Frage, wie kommt es zu so etwas? Wobei man eben abschließend schon nochmal sagen muss, dass in diesem mündlichen Urteil ja immerhin gesagt wurde, was alles dafür spricht. Ich habe durchaus auch schon Urteilsbegründungen erlebt, wo halt so getan wurde, als wäre das totaler Quatsch, dass da irgendjemand jetzt um die Ecke kommt und sagt, das war doch ein rassistischer Angriff zum Beispiel. Also immerhin wurde es gesehen, was dafür spricht. Aber wie gesagt, diese doch sehr, sehr vorsichtige, sehr beschuldigtenfreundliche Beweiswürdigung an dieser einen Stelle. Ich bin ja auch Strafverteidiger und grundsätzlich für beschuldigtenfreundliche Gerichte, aber an dieser einen Stelle spezifisch wundert mich schon.
Jetzt gibt es ja was, was Hennstedt-Ulzburg aber unterscheidet von vielen anderen Fällen. Das ist ja durch das Bündnis Tatort Hennstedt-Ulzburg wirklich an jedem Prozesstag eine Prozessbegleitung gegeben hat. Und vielleicht kannst du uns noch mal sagen, was es für einen Unterschied ausmacht und was dadurch auch vielleicht auch in der Atmosphäre sich verändert hat.
Das hat natürlich einen riesigen Unterschied gemacht an ganz vielen verschiedenen Stellen. Zum einen hat es für die Betroffenen, für die Angegriffenen natürlich eine ganz erhebliche Unterstützung bedeutet. Denn die Leute standen ja dann nicht nur vor dem Gerichtsgebäude und haben eben eine Kundgebung gemacht, sondern in der Regel sind dann Teilnehmer in dieser Kundgebung auch in den Gerichtssaal gegangen, ins Publikum und haben am Prozess dann auch teilgehabt und haben zum Beispiel auch verhindert, dass da eine Atmosphäre entsteht, wo dann eher vielleicht so rechte Unterstützer oder dergleichen sich breit machen. Das war jetzt in dem Fall auch gar nicht so regelmäßig der Fall. Da waren halt die Familienangehörigen und auch einer der Begleiter war gelegentlich da. Der hat auch an jedenfalls einem Prozesstag, so vermute ich jedenfalls, Unterstützer aus seinem Burschenschaftsumfeld mitgebracht. Also das war der eine Punkt, einfach nur Unterstützung im Gerichtssaal, das Gefühl, da nicht alleine sich dem aussetzen zu müssen, das war natürlich sehr, sehr hilfreich oder sehr, sehr, ja, einfach, das hat denen sehr geholfen, durch den Prozess zu kommen, glaube ich. Daneben ist es natürlich aber auch eine Frage von Wahrnehmbarkeit, ja. Es wurde eben in der Stadt, jedes Mal, wenn dieser Prozess stattgefunden hat, wurde das mit dieser kleinen Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude thematisiert, haben Leute das mitbekommen. Habe ich auch von Kolleginnen gehört, ach Mensch, ist heute wieder der Prozess, ja, die aus anderen Gründen am Gericht waren. Und das kombiniert eben auch mit einer Pressearbeit, die beharrlich war, die immer wieder darauf hingewiesen hat, dass eben dieses Narrativ von einem Verkehrsunfall nicht hinhaut und so weiter, hat, denke ich, auch mit dazu beigetragen, dass die öffentliche Wahrnehmung dieses Prozesses und dieses Angriffs vom 17.10.2020 sich eben deutlich gewandelt hat gegenüber dem, da gab es halt so ein Aneinandergeraten und da gab es einen Verkehrsunfall, wie wir das ganz am Anfang gehört haben. Insofern war das sehr hilfreich, dass es diese Unterstützung durch die Kundgebung und so weiter gab. Und genau, ich glaube, das haben wir in anderen Verfahren auch erlebt, dass es eben Versuche gibt, solche Prozesse zu begleiten mit Kundgebung und so weiter und so fort. Und ich glaube, in jedem Fall, den ich bisher mitbekommen habe, hat es genau diese Wirkung gehabt. Also erstens eine deutliche Erleichterung für die Betroffenen, ein deutlich leichter durch den Prozess durchkommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch eine Veränderung in der öffentlichen Wahrnehmung. Es findet halt nicht einfach nur in diesem einen Saal irgendwo dahinter der Gerichtstür statt, sondern findet ein Stück weit auch in der Öffentlichkeit statt, was da verhandelt wird.
Wenn du jetzt auf diese letzten 3,5 Jahre schaust, was können wir daraus lernen? Also was sind sozusagen die wichtigsten Learnings für alle, die sich zivilgesellschaftlich engagieren?
Also zum einen, das ist jetzt auch nicht so besonders überraschend vielleicht, aber auch dieser Prozess hat nochmal gezeigt, die Rolle der AfD in dem Ganzen. Ne, wir reden hier von der AfD von 2020, da hatte sich der Höcke-Flügel noch nicht vollständig durchgesetzt, aber war schon gut dabei jedenfalls. Also das Deutlichwerden dessen, was der Kern der Politik der AfD ist, nämlich eine neofaschistische Ausgrenzungs- und Vertreibungspolitik, war da schon im Gange und dass eben hier dann am Rande der Veranstaltung jemand, der damals Parteimitglied war, dann in dieser Form gehandelt hat. Das ist etwas, was einfach zusammenpasst. Das ist etwas, was, glaube ich, dieser Prozess auch nochmal gezeigt hat. Das ist ja aber auch etwas, was sich immer wieder zeigt. Das ist sozusagen dieses geflügelte Wort, das ich in den letzten Jahren immer mal wieder gehört habe von der AfD als Stichwortgeber für rechten Straßenterror, sich auch hier nochmal bestätigt hat, so meine Wahrnehmung. Der Prozess hat auch gezeigt, dass man mit einem langen Atem durchaus einiges erreichen kann. Also gerade in der Kombination aus sehr engagiert, sehr bestimmt, sehr sprechfähig auftretenden NebenklägerInnen, also eines Unterstützungsnetzwerks, das eben mit Pressearbeit, mit Kundgebung, aber natürlich auch mit individueller Unterstützung von den Leuten sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, ihnen auch die Stabilität zu geben, diesen Prozess durchzustehen, mit entsprechenden Anträgen, die wir im Gericht gestellt haben und so weiter, man das schon schaffen kann, dass am Ende eben deutlich wird, was passiert ist, ja, dass ein solcher rechter Angriff eben als rechter Angriff gewertet wird. Und dass es dann eben unter Umständen vielleicht am Ende auch nicht die entscheidende Frage ist, was genau in einem Urteil eines staatlichen Gerichts steht, sondern dass man diese Frage eben in der Öffentlichkeit verdeutlichen konnte. Das ist ja dann auch ein großer Gewinn. Insgesamt glaube ich natürlich sowieso, dass eben der Kampf der Rechte gegen rechte Angriffe, aber natürlich auch der Kampf gegen zum Beispiel diese völkische Politik, die die AfD da plant, nicht im Wesentlichen im Gerichtssaal geführt wird, sondern der wird auf der Straße geführt. Der wird natürlich aber auch in den Vereinen, Schulen, am Stammtisch und so weiter geführt. Ja, also an allen Stellen, wo entsprechende Thesen geäußert würden, dagegen zu stehen. Und tatsächlich, ja, gerade in den Regionen, in denen die AfD eine deutlich größere Rolle hat als Schleswig-Holstein, dann auf die Straße zu gehen und dagegen zu stehen und zu sagen, wir werden das nicht mitmachen. Das ist eben das Beste, was man an dieser Stelle tun kann. Und ich hoffe, dass der Enschede-Ulzburg-Prozess insoweit gezeigt hat, dass man mit einem langen Atem dann auch an Stellen immer wieder Erfolg erzielen kann.
Ich begrüße im Podcast Nissa Gerdi. Sie ist die Leiterin der Beratungsstelle Empower in Hamburg. Das ist die Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Hamburg. Und wir haben tatsächlich auch schon einmal im Podcast miteinander gesprochen. Hallo Nissa, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Caro.
Wir wollen heute über einen rassistischen Mordversuch am 27. Mai 2023 in Niendorf, das ist ein Stadtteil von Hamburg, sprechen. Der Prozess zu diesem rassistischen Mordversuch, in dem der Täter zu 7 Jahren Haft verurteilt wurde, wurde im Dezember 2023 abgeschlossen. Aber fangen wir doch mal am Anfang an. Was ist an diesem 27. Mai in Hamburg-Niendorf passiert?
Am 27. Mai war eine junge Hamburgerin mit ihrer Schwiegermutter in ihrer eigenen Wohnung. Sie wohnt erst seit kurzem mit ihrem Ehemann in der Wohnung im Stadtteil Niendorf in der Nähe vom Tierpark und hat einen normalen Alltag, einen normalen Abend vor sich und erwartet. Gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter haben sie sich eine gute Zeit gemacht. An dem Tag kam abends aus dem Nichts ein Angriff von dem Nachbarn, der den Betroffenen bekannt war. Die Betroffene ist eine Muslimin, Hamburger Muslimin und auch Hijabi. Und als sie eingezogen ist in diese Nachbarschaft mit den wenigen Wohnungen, ist sie bereits vor diesem Nachbarn gewarnt worden. Also unter anderem auch gewarnt worden, dass er, also explizit auch formuliert, lieber deutsche Nachbarn da hätte, ein altes deutsches Ehepaar, als Black POC-Nachbarn, natürlich mit anderen Worten dann auch bezeichnet. Es wird dann von ausländischen Nachbarn gesprochen oder Nichtdeutschen oder Migrantinnen. Das sind so die Sprechweisen in der Nachbarschaft bezüglich der Personen, die nicht weiße Deutsche sind. Auch sind sie bereits diesem Nachbarn in der Zeit, in dem sie in diesem Haus leben, schon mehrfach ungewollt begegnet, da er sie regelmäßig stikaniert hat. Also sowohl einfach vor der Tür aufgetaucht ist und auf eine freundliche Einladung in der Wohnung dann reingekommen ist und dort angefangen hat, den Ehemann der betroffenen Person, die Familie der betroffenen Person als Taliban zu beschimpfen und sie auszufragen, wie aber auch ihnen vorzuhalten, mit falschen Tatsachen, sie würden Probleme ins Haus bringen, seien für Hausfriedensstörungen, unter anderem Ruhestörungen zuständig. Es gab stigmatisierende, explizit rassistische Aushänge und Briefkasteneinwürfe gegenüber der muslimischen Betroffenen im Haus, unter anderem bezeichnete er sie als Schmarotzer, die nicht integriert seien, die nicht wissen würden, wie man arbeite. Und gleichzeitig stellte er sich als Opfer dar, der darunter leide, dass ihm keine Ruhe gelassen werde. Und insofern war es eine einschlägige, stigmatisierende rechte Terrorisierung, Alltagsterrorisierung durch einen Nachbarn, den die Betroffene kannte, den die Schwiegermutter schon kannte, den ihr Ehemann auch kannte. Und am 27. Mai kam der Täter tatsächlich mit einer Waffe aus seiner eigenen Wohnung und auch angekündigt auf seinem Handy, angekündigt in Chatgruppen, aufgenommen mit eigenen Videos auch noch mal kurz vor der Tat und schoss, so wie der Täter das vor Gericht beschrieben hat, aus der Hüfte heraus auf die Wohnungstür der jungen muslimischen Hamburgerin, die gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter in der Wohnung war. Das Geschoss ging direkt durch die Tür in den Flur, in den Schrank hinein und es kann nur von Glück gesprochen werden, dass in dem Moment niemand in diesem zentralen Flur in der Wohnung sich befunden hat. Und die Höhe des Geschosses war tatsächlich auf Brusthöhe, sodass, wenn da eine Person gestanden hätte, diese Person lebensgefährlich auch verletzt worden wäre. Der Täter hat also mutmaßlich gehandelt, ging zurück in seine Wohnung und wartete auf die Polizei. Währenddessen haben auch weitere Videoaufnahmen stattgefunden. Die Betroffene und ihre Schwiegermutter haben die Geräusche gehört, kamen dann in den Flur und haben gesehen, dass der Nachbar vor der Tür stand. Und der Schwiegermutter ist der Einschlussloch aufgefallen. Und sowohl die junge Muslimin wie auch ihre Schwiegermutter standen unter Schock und haben es aber noch geschafft, die Polizei anzurufen, die dann direkt vor Ort auch erschienen ist und den Täter in seinem Haus dann auch fassen konnte. Und es gab kurz darauf eine direkte Pressemitteilung der Polizei, in dem auch nochmal die Tat beschrieben wurde und auch gleichzeitig noch sehr klar formuliert die Befunde der rechten Utensilien des Täters in der Wohnung. Also ein Refugee Not Welcome-Fahne in der Wohnzimmerwand, aber auch nochmal Waffen mit entsprechenden SS-Runen da drauf, ein Bild von Adolf Hitler. Also sehr, sehr einschlägige Beweise, die auch direkt in der ersten Pressemitteilung der Polizei öffentlich geworden sind. Insofern direktes Wissen für die gesamte Öffentlichkeit, dass dort ein rechter Mordversuch in Hamburg stattgefunden hat gegenüber einer muslimischen jungen Frau und ihre Schwiegermutter als direkt Betroffene.
Wie ging es dann weiter? Ihr habt die Betroffene als Beratungsstelle beraten und unterstützt. Was waren denn zum Beispiel ihre Forderungen?
Also so eine lebensbedrohliche Situation, die sich auch lange angekündigt hat, in der die Betroffene auch schon mehrfach Hilfe gesucht hat. Also wir wissen aus den Berichten der Betroffenen, aber auch noch von verschiedenen Zeugenaussagen aus der Gerichtsverhandlung, dass bereits im Vorfeld die rechten Taten, die Beleidigungen und Stigmatisierungen der Hausgemeinschaft bekannt waren. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass in diesem Haus vor allem dann auch Eigentumswohnungen sind und die Betroffene auch ihren Vermieter Bescheid gegeben hatte. Es hatte bereits eine Anzeige bei der Polizei stattgefunden gegenüber dem Täter. Inwiefern diese Anzeige direkt dann auch als politisch motivierte Kriminalität, also die Tat damals mit den Stigmatisierungen und dem Zettel im Briefkasten und im Hausflur tatsächlich auch als politisch motiviert von der Polizei aufgenommen worden sind, ist bis nach der Gerichtsverhandlung nicht deutlich geworden. Also wir haben hier eine Situation von Direktbetroffenen, die lange Zeit verzweifelt nach Unterstützung gesucht haben und diese Unterstützung nicht erhalten haben, die auch die Zuspitzungen der Äußerungen und stetigen Angriffe und Beleidigungen immer wieder dann auch benannt haben, sowohl den Vermietenden gegenüber, wie aber auch anderen Nachbarn gegenüber und jetzt in eine Situation geraten sind, aus der sie hätten ja lebensbedrohlich verletzt werden können. Insofern ist das eine klassische Konstellation von Trauma. Die Situation ist sowohl für die direkt betroffene junge Frau wie auch für ihre Schwiegermutter nachhaltig noch bedeutend. Also sowohl die junge Frau vor allem, die dann auch zur Tatzeit schwanger war, hat schwere posttraumatische Belastungsstörungen. Für sie war es eine Unmöglichkeit, an diesem Ort der Tat, an diesem Gewaltort, in dem sie auch nicht geschützt wurde, in dem sie diese gewaltvolle Erfahrung gemacht hat, zurückzukehren. Das heißt, sie war von heute auf morgen wohnungslos. Zum Glück hat sie eine Familie, ihre eigenen Eltern, die sie aufgenommen haben. Jedoch wurde auf staatlicher Seite nicht sichergestellt, dass ein Opfer von so einer politisch motivierten, rechten, rassistischen, explizit antimuslimisch-rassistischen Tat auch gut aufgefangen ist, sowohl materiell bezüglich auch der Sicherstellung ihrer eigenen Wohnung, Sicherstellung, dass sie alles hat, was sie dann braucht und aber auch gesundheitlich. Man muss sagen, dass in dem Fall vor allem die Kriminalbeamtinnen im Kontext Landeskriminalamt politisch motivierte Kriminalität sich sehr engagiert haben, die Betroffene auch entsprechend weitervermittelt haben, also entsprechend ihren Auftrag des Opferschutzes weitervermittelt haben an einer fachspezifischen Beratungsstelle, nämlich die Betroffenenberatung gegen Rechts. Und darüber, dass es auch nochmal möglich war, dass die Betroffene auch nochmal entsprechend Unterstützung erhalten hat. Die Traumaambulanz wurde mit einbezogen. Das ist Traumaambulanz in Hamburg, die im Universitätsklinikum ist, zur psychotraumatologischen Behandlung. Genau. Also die Forderungen der Betroffenen war, dass sie eine sichere Wohnung haben wollte. Die andere Forderung war der Familie, dass sie endlich gehört werden wollten. Darin, dass es eine politisch motivierte Tat ist, dass sie geschützt werden müssten. Und dass es ja die Tat auch entsprechend als politisch motiviert anerkannt wird und vor allem auch nochmal der Täter zur Rechenschaft gezogen wird. Die Wartezeit war jetzt im Vergleich für andere Verhandlungen nicht lange. Der Täter war direkt in U-Haft. Für die Betroffenen war es natürlich sehr, sehr lange, vom Mai bis November, mit der Ungewissheit, was nun dann auch aus der Verhandlung als Ergebnis herauskommen würde. Jetzt ist ja der Täter für 7 Jahre verurteilt worden. Für die Betroffene ist das jetzt nicht ein Rahmen, mit der sie entsprechend ja, Gerechtigkeit erlangt. Sie hat neben den psychischen Belastungen über mehrere tausend Euro materiellen Schäden. Sie musste aus dieser Wohnung ausziehen, in eine Wohnung, neue Wohnung ziehen, war lange Zeit wohnungslos und musste untertauchen bei Familie, hat nur auf Drängen von uns als Beratungsstelle Unterstützung von Behörden bekommen, um da auch als Notfall tatsächlich entsprechend auch Unterstützung zu erhalten für eine schnelle Wohnungsfindung. Die Kosten für den Umzug, die Kosten für die Sanierung der neuen Wohnung und Renovierung der neuen Wohnung liegen jedoch weiterhin auf die Betroffene. Also es gibt Unterstützung von Opferfonds, die sind jedoch sehr, sehr gering. Das sind auch zivilgesellschaftliche Opferfonds, staatliche Unterstützungen oder auch direkte Unterstützung durch Hamburg für entsprechend Betroffene liegen nicht vor, also konkret finanzielle Unterstützung.
Ich würde gerne zunächst bei der Alltagsterrorisierung vor dem rassistischen Mordversuch am 27. Mai 2023 bleiben. Dass sich solche Taten ankündigen, ist ja nicht ungewöhnlich bei rechten, rassistischen oder antisemitischen Angriffen. Wie hätte man dort eingreifen können? Wie hätte man diese Tat verhindern können?
Ja, es ist tatsächlich eine sehr beispielhafte Konstellation von einer rechten Tat, die hätte vorher schon Interventionen ermöglichen können. Also wir haben ja einen Täter, der sehr offen in der Nachbarschaft gegenüber verschiedenen NachbarInnen seine rechten rassistischen Weltbilder äußert und aber auch die Tat vorangekündigt hat. Er hat schon Monate vorher davon gesprochen, dass er seine Waffe ziehen würde. Er hat in Chatgruppen auch entsprechende Nachrichten hochgeladen, entsprechende Videos hochgeladen. Er hat schon die BewohnerInnen vorher, die unbegleitete minderjährige Geflüchtete waren, ebenfalls schikaniert und auf Intervention von Sozialpädagogen nicht reagiert. Unter anderem hat er Stromzugang zerstört. Er hat regelmäßig die Polizei angerufen. Das hat er auch bei der Betroffenen der Tat vom 27. Mai gemacht und vermeintliche Ruhestörungsmeldungen gegeben, mitten in der Nacht auch oder auch tagsüber. Jetzt haben wir eine Konstellation von Nachbarn, die direkt, denen er direkt gegenüber offenbart, welche Taten er vorhat, aber auch nochmal, wie er umgegangen ist mit dem Stromkasten von geflüchteten, unbegleiteten Minderjährigen, die in diesem Haus wohnen. Genau, diese Nachbarn haben nichts gemacht. Ja. Der Wohnungsbesitzer der Betroffenen, dem das mehrfach auch angekündigt wurde, dass der Nachbar durch mehrfache Polizeirufe, durch Stigmatisierungen im Treffenhaus, durch Rufe und Beleidigungen, Beleidigungsschreiben, die MieterInnen stigmatisiert und auch den Hausfrieden stört. Dieser Vermieter hatte es sich nicht zur Aufgabe gemacht, auch entsprechend gegen den anderen Wohnungsbesitzer, der Täter ist nämlich selbst Wohnungsbesitzer gewesen, vorzugehen. Das Einzige, was da gemacht wurde, ist darauf hinzuweisen, dass selbst eine Anzeige erstattet werden kann gegen die eingeworfenen Briefe. Wir haben auch im Kontext dieser Nachbarschaft mit einer Nachbarschaft zu tun, die eher dazu geführt hat, den Täter zu motivieren, beispielsweise in der Kneipe, seine Hasstiraden weiter nachzugehen und sich in diese Wut weiter hineinzusteigern. Vor Gericht gibt es Aussagen von Freunden, von Kneipenbesuchern, die berichten, wie sie sich darüber gemeinsam lustig gemacht haben, wenn der Täter seine rassistischen Beschimpfungen von sich gab und auch Taten angekündigt hat und sie ihn auch immer wieder dazu befragt haben. Also wir haben hier Kneipenbesitzende, die nicht interveniert haben. Wir haben KneipenbesucherInnen, die nicht interveniert haben, sondern da auch nochmal verschärft darauf hingewirkt haben, dass er sich noch weiter hineinsteigert. Wir haben Nachbarn, die Wissende sind und stumme Zeuginnen bleiben. Das ist auch nochmal im Gerichtsverfahren sehr deutlich geworden, die Verharmlosungen. Solche Äußerungen. Also wir haben mit einer sehr einschlägigen deutschen Nachbarschaft zu tun, die bagatellisiert, bis hin zu legitimiert und auch motiviert, Äußerungen und Taten dann auch zu begehen. Also mindestens die Äußerungen dann auch zu begehen. Innerhalb der Chatgruppe sind das ja auch nochmal einschlägige Beziehungen, die der Täter geführt hat. Da gab es auch nochmal Austausche von verschiedenen Nachrichten und auch Bildern. Also der Täter weist alle möglichen Verbindungen auf zu rechten Ideologien. Antischwarzer Rassismus spielt eine Rolle, Rassismus gegenüber Romnias und Sintessa spielt eine Rolle, Rassismus gegenüber Geflüchtete, gegenüber Migrantinnen, gegenüber Musliminnen, unglaublich sexistische Äußerungen, Verschwörungserzählungen, antisemitische Verschwörungserzählungen, Hass gegen die demokratischen Strukturen, Hass gegenüber PolitikerInnen, eine Inszenierung als Opfer und gleichzeitig aber auch noch Inszenierung als Märtyrer mit solchen Äußerungen, auch wenn er daran sterben würde und das seine letzte Tat wäre, würde er für Gerechtigkeit sorgen wollen. Bis dahin, dass er auch offen Fragen gestellt hat, auch gegenüber VermieterInnen, ob er dann 20 Jahre eingeschlossen werden müsse, bis sich irgendwas verändern würde im Haus und dass er viel lieber deutscher NachbarInnen hätte. Also expliziter kann gar nicht von Ankündigung gesprochen werden, wie es jetzt der Täter in Niendorf auch getan hat. Ja, es ist eine klassische Struktur, auch in Westdeutschland, auch in Hamburg, dass die Nachbarschaft, das Netzwerk das mitmacht und Verantwortung nicht übernommen wird der Intervention. Also explizit, wenn wir jetzt auch nochmal auf den Vermieter schauen, der hat ja insgesamt aus dieser gesamten Tat heraus eher auch noch Profit geschlagen. Vor Gericht wurde auch nochmal deutlich, dass er die zweite Wohnung, die Wohnung des Täters, jetzt auch nochmal aufkaufen konnte. Und es war auch keine Einsicht von keinem Nachbarn, keine anderen Zeugenden, nicht von dem Vermieter bei der Gerichtsverhandlung zu hören, keine Einsicht darüber, dass durch irgendwelche Interventionen von ihnen und klare solidarische Unterstützung die Tat vielleicht verhindert worden wäre oder eine Entschuldigung gegenüber den Betroffenen ausgesprochen wäre. Im Gegenteil, es ist sich eher viel verharmlosend auf die Seite des Täters gestellt worden und auch rassistische Vorstellungen gegenüber Geflüchteten reproduziert worden vor Gericht.
Damit konnte das Gerichtsverfahren ja sowohl exemplarisch als auch spezifisch für diese Tat eine Ermöglichungsstruktur für solche Angriffe zeigen und das in nur 5 Tagen. Das kennen wir aus anderen Gerichtsverfahren anders, wo man mit Entpolitisierung, Bagatellisierung der Taten konfrontiert ist. Wie bewertest du dieses Gerichtsverfahren, das am 21. November 2023 vom Landgericht Hamburg begann?
Also wir haben hier schon einen Fall vorliegen, wo ich sagen würde, da hat die Polizei die Arbeit gemacht, die sie machen sollte. Nämlich tatsächlich auch die Beweise ernst genommen, auch entsprechend sehr, sehr kleinteilig. Die beiden Beamtinnen, die auch vor Gericht Aussagen getätigt haben, haben auch nochmal aufgezeigt, welche Arbeit sie vorgenommen haben von diesen vielen Nachrichten, die auf dem Handy lagen, die Beweise dann auch entsprechend dann auch aufzunehmen. Der Fall an sich ist ja eigentlich nicht zu hinterfragen. Ja. Es war sehr, sehr schnell deutlich, dass es der Täter war, der den versuchten Mord auch begangen hat. Und die politischen Hintergründe der Tat waren auch sehr klar auf der Hand liegend. Und gleichzeitig, du hast recht, in vielen Gerichtsverhandlungen, in vielen Fällen liegen die Taten, die Beweise auf der Hand und es finden dennoch Verharmlosungen statt. Ich würde sagen, da Staatsanwaltschaft und Polizei haben in diesem Fall gut gearbeitet, haben auch entsprechend das einordnen können. Gleichzeitig ist es ja so, dass eine Gerichtsverhandlung ja auch eine klare Konfrontation mit der Gewalt ist und das jetzt nicht nur für die Betroffenen. Also wir haben hier mit starken Reproduktionen auch im Rahmen der Gerichtsverhandlung zu tun gehabt. Nicht nur als die Beweise nochmal aufgezeigt worden sind, das ist ja auch notwendig, sondern es ist auch nochmal deutlich geworden, trotz all der Entwicklung und Auseinandersetzung zu rechten Ideologien scheint es in den Strukturen der Justiz noch nicht ganz durchgedrungen zu sein, wie die Differenzierung zwischen Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und rechten Ideologien, wo sie Sinn machen und wo sie tatsächlich das Gleiche meinen, aber mit anderen Worten. Also diese Vermengung, Nichtdifferenzierung, undifferenzierte Definitionsentwürfe, die da vor Gericht kommen, ist ernüchternd gewesen, auch bei diesem Verfahren. Also sowohl auf Seiten des Gerichtes, der Kammer, wie aber auch auf Seiten der Staatsanwaltschaften ist es deutlich geworden, dass tatsächlich ja, die Definitionsrahmen in der Justiz nach Bearbeitung benötigen. Auch wurde uns deutlich, dass verschiedene Formen von Rassismen nicht deutlich benannt worden sind. Also antimuslimischer Rassismus ist in dem Fall beispielsweise gar nicht in den Blick genommen worden, als spezifische Form in der rechten Ideologie. Oder auch, dass in den Beweiserhebungen auch noch die weiteren Feindschaften, antischwarzer Rassismus, aber auch nochmal Rassismus gegenüber Romnias und Sintessas nicht zum Thema gemacht worden sind. Also die Verharmlosungen vor Gericht, der Täter hat versucht, sich zu inszenieren als nicht mehr rechts, sondern Opfer und in sozial benachteiligten Strukturen aufgrund von langjähriger Krankheiten und Alkoholsucht die Tat zu rechtfertigen und zu entpolitisieren. Die Verteidigung ist auch genau in diesen Weg gegangen tatsächlich. Wir hatten jetzt nicht den Eindruck bei der Urteilsbekundung und beim Plädoyer, das differenziert ein Wissen um solche Rechtfertigungspraxen, Rechtfertigungsperformance von rechten TäterInnen vor Gericht ein Wissensbestand der Justiz sind. Ja, 7 Jahre für die Betroffene, jetzt nicht das Ergebnis, das sie sich erhofft hat. Genau, man muss auch dazu tatsächlich sagen, dass das Gericht am Ende auch tatsächlich die körperlichen Erkrankungen des Täters und seine Arbeitslosigkeit mit berücksichtigt hat. Ebenfalls aber auch seinen verstärkten Alkoholkonsum. In diesem Verfahren gab es noch einen zweiten wichtigen Aspekt. Ich würde sagen, ja, insgesamt 3 wichtige Aspekte. Die guten, richtigen Recherchearbeiten der Polizei, die Betroffene, direkt Betroffene, ihre Schwiegermutter, sowohl zu ihren Zeugenaussagen bei der Polizei, aber auch vor allem vor Gericht, haben sehr stark zur Aufklärung des Vorfalls beigetragen, haben auch kraftvoll mit vielen Erinnerungen zum Tattag, aber auch nochmal zum Vorfeld und danach berichten können. Und dann haben wir hier auch in der Verhandlung einen Gutachter gehabt, der offensichtlich nicht nur medizinisches, psychotherapeutisches Wissen nochmal eingebracht hat, sondern auch das gesellschaftspolitisch einordnen konnte. Dieser hat ja auch als einziger auch so deutlich nochmal aufgezeigt, welche Parallelen die Tat und die Praxen des Täters auch im Vorfeld und danach, welche Parallelen es auch zu Anschlägen und rechten Attentaten gibt. Also die Dynamiken der Vorankündigungen beispielsweise, Dynamiken der Opferinszenierungen unter anderem und die Eingebundenheit in einem sozialen Umfeld, dass das eher das nicht reagiert und solche Praxen verstärkt. Also das Gerichtsverfahren hat es geschafft, dass die politische Dimension der Tat, und dafür haben ja auch die Betroffenen mit ihren Aussagen ganz klar gesorgt, nicht verharmlost werden. Anders als jetzt die Öffentlichkeit oder aber auch die Politik in Hamburg ist es sehr, sehr zentral, die Perspektive der Betroffenen auch bewertet worden. Also sowohl von der Staatsanwaltschaft, wie aber auch vom Gutachter, wie auch von der Kammer. Und lange Zeit ist ja der Fall in der Hamburger Öffentlichkeit nicht mehr Thema gewesen, weder medial noch politisch, auch nicht nach der Tat. Die politische Dimension der Tat ist nicht erkannt worden, würde ich sagen, von Seiten der verantwortlichen PolitikerInnen und Behörden, wie es hätte sein können. Es wäre unserer Ansicht nach als Betroffenenberatungsstelle ein klassischer Fall beispielsweise, in dem die Innenbehörde hätte nochmal auch sichtbare Positionen beziehen können und ebenfalls aber auch ein klassischer Fall, in dem es auch in Bundesländern gerechtfertigterweise Opferbeauftragte einschreiten. Das ist alles hier nicht geschehen. Und die Gerichtsverhandlung hat aber mit dieser Tradition gebrochen und die politischen Hintergründe der Tat eingesehen. Nicht unbedeutend für die Betroffenen war auch nochmal und für die öffentliche Wahrnehmung der Tat war auch die Solidaritätsbekundungen in Hamburg. Unter anderem hat das Hamburger Bündnis gegen Rechts zur solidarischen Begleitung der Gerichtsverhandlung aufgerufen. NSU Watch, ihr habt ja dankenswerterweise auch nochmal Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht über eure Kanäle. Und das sind auch nochmal wichtige Aspekte, insbesondere auch für die Betroffenen gewesen. Hier auch nochmal, also etwas, was durch diese Gerichtsverhandlung auch nochmal funktioniert hat. Dass die Tat wieder und die politischen Hintergründe der Tat öffentlicher diskutiert werden.
Bleiben wir kurz bei der mangelnden Öffentlichkeit. Woran hat es gelegen, dass dieser rassistische Mordversuch nur so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat?
Ich glaube, es spielen so verschiedene Aspekte hier eine Rolle, die zusammengedacht werden können. Zum einen ist das Selbstbild ja in Hamburg klassischerweise, und das ist eine Tradition in Hamburg, dass rechte Taten nicht als solche dann auch bewertet werden, politisch nicht, von den Seiten der Behörden nicht und auch in der Öffentlichkeit verharmlost werden, dass eher Betroffene und Initiativen, Zivilgesellschaft dafür kämpfen, dass entsprechende Taten auch nochmal bearbeitet werden. Bearbeiten heißt hier auch tatsächlich durcharbeiten, also verstehen, wie die Kontexte und Zusammenhänge waren, wie es zu solchen Taten kommen kann, wo Kontinuitäten sind, wo Verantwortliche dann auch entsprechend hätten intervenieren und agieren müssen und wo strukturelle und institutionelle Versagen zu finden sind. Das ist nicht die Stärke Hamburgs, gelinde gesagt. Ja, und in diesem Kontext betrifft es eine junge muslimische Frau. Hier muss man sich auch nochmal die Frage stellen, inwiefern auch nochmal der Blick für die Dimension von rechten, antimuslimisch-rassistischen Taten in Hamburg tatsächlich auch im Bewusstsein der VerantwortungsträgerInnen sind und aber auch der Öffentlichkeit und der Medien. Hamburg hat ja dieses Selbstverständnis von sich als multikulturelle Stadt. Insofern werden rechte Strukturen, rechte Taten eher nach Ostdeutschland verortet. Als Betroffenenberatungsstelle schauen wir natürlich auf die gesamte Bandbreite der Gesellschaft. Und ich würde sagen, es gibt weitere Kontinuitäten in diesem Fall. Und das sage ich jetzt auch nochmal aus der Perspektive als Person of Color. Auch innerhalb der Communities mit eigenen Erfahrungen zu Rassismus. Also nicht nur in der Mehrheitsgesellschaft, nicht nur auf Seiten von Behörden und Institutionen und Politik und nicht nur auf Seiten von der Medien gab es das Schweigen dann nach dem kurzen Aufkommen des öffentlichen Berichterstattungen, sondern auch wieder auf Seiten der Communities. Und das ist auch ein besonderer, schmerzhafter Punkt, ebenfalls auch für die Betroffenen immer wieder, auch von rechten Taten in Hamburg. Das kennen wir auch unter anderem aus dem NSU-Komplex hier in Hamburg, dass auch die Communities, Community-Verbände und Religionsgemeinschaften diese Vorfälle ebenfalls nicht in den Blick nehmen. Trotz Wissens darum. Und hier sind, denke ich, verschiedene Aspekte, die darin eine Rolle spielen. Ja, wir beobachten seit Beginn des Projektes 2015. Seit 2015 besteht die Betroffenenberatungsstelle Empower in Hamburg. Seitdem beobachten wir schon eine sehr prägende und bedeutende Dynamik des Nicht-Hinhörens und Verharmlosen bis hin Verschweigen von rechten Taten. Ob diese rechtsrassistisch motiviert sind, rechtsantisemitisch motiviert sind, rechtssexistisch motiviert sind, also gegen LGBTIQ. Diese Dynamik des rechte Gewalt und auch mit dieser Dimension, die dahinter steht, nicht in den Blick zu nehmen, ist sehr, sehr gravierend für die Betroffenen dieser rechter Gewalt in Hamburg. In diesem Fall stellt sich natürlich auch die Frage nach der politisch engagierten antifaschistischen Strukturen in Hamburg und deren Arbeit zu Sichtbarmachung und Solidarität mit den Betroffenen. Also wir haben nach dem 7. Mai war das ja öffentlich und vor Ort wissen wir auch, dass durch sogar einige BewohnerInnen in Niendorf engagiert eine kleine Kundgebung stattgefunden hat. Und ja, selbstkritisch schauend danach bis zur Gerichtsverhandlung ja auch nichts weiteres kam von Seiten antifaschistischer Selbstorganisierungen auch in Hamburg. Auch hier gibt es Parallelen zu anderen rechten Kontexten. Ja, eine Sprachlosigkeit, eine Handlungsunmacht, eine schwerwiegende Leerstellen der Solidarisierung mit direkt Betroffenen. Ich bin froh, dass in dem Fall, vor allem weil es auch so bedeutend war für die Betroffenen, dass zur Gerichtsverhandlung anders gelaufen ist und da sich auch verschiedene antifaschistische Gruppierungen und Einzelpersonen und das Hamburger Bündnis gegen Rechts insbesondere dann auch nochmal aufgestellt haben. Aber ich glaube auch, die engagierte Zivilgesellschaft muss sich die Frage stellen, wie kann eine Vergessen machen, solche Taten verhindert werden und nachhaltige Sichtbarkeit von rechter, antisemitischer und rassistischen Taten in Hamburg auch ernst genommen werden.
Stellen sich zwei Fragen. Erstens, wie ging es nach dem Prozessende im Dezember 2023 weiter? Und zweitens, wie können unsere HörerInnen die Betroffene unterstützen und vielleicht auch allgemein sich engagieren, wenn es um die Kontinuität von rechten, rassistischen, antimuslimisch-rassistischen Angriffen geht? Gerade sind so viele auf der Straße, vielleicht freuen sich da einige auch über ganz konkrete Tipps.
Also rein strukturell die Info wichtig, dass der Täter in Revision gegangen ist. Das heißt, hier gibt es jetzt eine Wartestellung für die Betroffene zur Entscheidung des nächsthöchsten Gerichtes bezüglich der Revision. Die Betroffenen brauchen Unterstützung, politische, solidarische Unterstützung, aber auch sehr, sehr konkret materielle, finanzielle Unterstützung. Deshalb ist es sehr, sehr notwendig, dass Opferfonds wie beispielsweise das Opferfonds des VBRG, des Dachverbandes der betroffenen Beratungen gegen Rechts, auch entsprechend Spenden sammeln kann. Weil hier können dann auch direkt Betroffene sich dann hinwenden, auch durch Betroffenenberatungsstellen und Unterstützung bekommen. In diesem Fall ist es so, dass die Betroffenen mit sehr viel materiellen Schäden und finanziellen Schäden noch zu kämpfen hat. Insofern ist das ein wichtiger Beitrag, der geleistet werden kann. Ich denke dann auch nochmal weitere inhaltliche Auseinandersetzungen, auch spezifisch im Kontext Niendorf und Hamburg. Wie sind da eigentlich die Strukturen? Was berichten auch andere Black POCs aus dem Stadtteil für Erfahrungen? Wir können ja davon ausgehen, dass es jetzt nicht nur etwas Punktuelles war. Wir glauben nicht an diese Einzeltäter-Erzählungen, die nicht in ihren Netzwerken auch entsprechend gestärkt worden sind. Und dieser Vorfall im Mai, 27. Mai in Niendorf, macht das dann auch sehr, sehr deutlich. Ich glaube, dass es eine weitere Durcharbeiten der Tat auch sehr, sehr spezifisch in Niendorf braucht. Die Selbstkritik der Migranten-Selbstorganisation, der religiösen Verbände, der Selbstkritik der linken Organisation, antifaschistischen Strukturen, braucht es weiterhin. Es ist eine Herausforderung für Betroffene jeglicher antisemitischer, rassistischer und rechte Vorfälle, eine größere Herausforderung, wenn in dem Moment der Taten geschwiegen wird und keine Solidarität geäußert wird und nicht Unterstützung angeboten wird, wenn Betroffene keinen Zugang zu Unterstützung erhalten können von beispielsweise fachspezifischen Beratungsstellen, wenn das Umfeld nicht nachhaltig dann auch unterstützt. Es gibt die Möglichkeit, auch sich beraten zu lassen, was kann ich tun als Zeugen bei solchen Vorfällen. Das Melden dieser Vorfälle wird bedeutend, denn die politischen Dimensionen müssen stärker sichtbar gemacht werden über unsere digitale Hinweisstelle Memo. können auch Vorfälle mehrsprachig gemeldet werden, sodass auch lokale Intervention und Beratung für direkt Betroffene auch darüber stärker ermöglicht werden können. Gerade zu aktuellen Zeiten, wo auch verschiedene Gewaltdimensionen in Konkurrenz zueinander verhandelt werden, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, antischwarzer Rassismus, Rassismus gegenüber Romnias und Sintessas, braucht es eine gemeinsame Solidarisierung und stärkere Perspektive darauf, wie auch rechte Strukturen gerade all diese Ideologien verschärfen. Ja. Konkret für Hamburg stellt sich für uns als Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt die Frage, ob die Bürgerschaft tatsächlich bei ihrer Entscheidung bleiben möchte, zu dem Auftrag, den sie den Opferbeauftragten gegeben haben, in welchen Fällen diese sich einschreiten kann, ob die Formulierungen des Auftrages da hinreichend sind. Da braucht es tatsächlich auch eine kritische Nachprüfung in anderen Bundesländern. Wird ihr auch anders agiert? Es ist sehr zu begrüßen, dass in der Öffentlichkeit sich stärker engagiert wird gegen rechte Strukturen, rechte Parteien und der Schulterschluss der Gesellschaft mit entsprechenden rechten Organisationen und rechten Parteien. Das braucht es. Wir sind da als Gesamtgesellschaft sehr, sehr lange schon gefragt gewesen und das ist, deshalb ist es auch Hoffnung schenkend, was aktuell auf den Straßen an Sichtbarkeit gegen Rechte tatsächlich auch geäußert wird und wie viele Menschen da auch solidarisch zusammenkommen. Wichtig ist es natürlich, dass es nicht nur die Sichtbarkeit auf der Straße ist, also auch in den eigenen Institutionen, also am Arbeitsplatz, in der eigenen Nachbarschaft, in den Familien, braucht es eine stärkere Sensibilisierung. Und vor allem muss es auch verstanden werden, dass zur Grundlage des Schutzes für Opfer von Antisemitismus, für Opfer von Rassismen, für Opfer von rechter Gewalt ist eine nachhaltige, mutige und auch nicht in vielen Punkten auch herausfordernde Auseinandersetzung mit den Themenfeldern braucht. Und das Hören auf Communities, deren Bedarfe und Forderungen, also Communities mit eigenen Erfahrungen zu Antisemitismus und Rassismus, notwendig wird.
Wie immer haben wir euch unter den Links zum Podcast, Links zum Weiterlesen und weiter informieren. Und zwar könnt ihr euch noch einmal ausführlicher mit den beiden Prozessen beschäftigen. Wir verlinken euch das Bündnis Tatort Hennstedt-Ulzburg, das den Prozess begleitet hat. Und auf den Social-Media-Kanälen von NSU Watch könnt ihr die Prozessberichterstattung zum Prozess zum rassistischen und antimuslimischen Mordversuch in Hamburg noch einmal nachvollziehen. Auch das verlinken wir euch.
Als Hintergrundmaterial findet ihr in den Links zum einen zwei sehr lesenswerte Analysen über Autos als Tatwaffen in den Händen von rechtsextremen, neonazistischen Tätern. Einer davon ist aus dem Antifa-Magazin Der rechte Rand. Und ihr findet den Bericht Muslimfeindlichkeit, eine deutsche Bilanz vom letzten Jahr, den der unabhängige Expertinnenkreis Muslimfeindlichkeit des Bundesinnenministeriums geschrieben und veröffentlicht hat. Und sehr ans Herz legen möchten wir euch die Folge von Gegen uns, der Mord an Mahwa el-Scherbini vor 15 Jahren im Juli in Dresden im Landgericht. Denn vieles an dem rassistischen und antimuslimischen Mordversuch in Hamburg erinnert an den schrecklichen Mord an Mahwa el-Scherbini.
Unsere Arbeit, der Podcast, die Prozess- und Untersuchungsausschussbeobachtung von NSU Watch sind nur durch eure Spenden möglich. Wenn ihr spenden möchtet, findet ihr alle Informationen dazu unter nsu-watch.info/spenden. und auch der Opferfonds des VBRG ist auf Spenden angewiesen. Und dazu hört ihr jetzt einen Jingle.
Opferhilfefonds.de. 8 Menschen werden hier in Deutschland im Durchschnitt pro Tag Opfer rechter Gewalt. Das sind 2.688 Menschen pro Jahr. Für alle von ihnen hat das Folgen. Körperlich, seelisch, materiell. Wir lassen Betroffene rechter Gewalt nicht allein. Mit dem Opferhilfefonds unterstützen wir, wenn Geld gebraucht wird. Zum Beispiel für Anwaltsrechnungen, Medizin, Sicherheitsvorkehrungen, Fahrtkosten. Und manchmal auch den Grabstein. Um helfen zu können, brauchen wir deine Spende. Aktuell dringender denn je, denn die Angriffszahlen steigen. Spende jetzt, wenn du Betroffene rechter Gewalt wirksam unterstützen möchtest. Opferhilfefonds.de. Jeder Euro zählt.
Wir wissen, dass nicht alle spenden können oder wollen, aber wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast auf den üblichen Portalen bewertet und ihn euren FreundInnen weiterempfehlt. Wir sitzen natürlich schon an weiteren Podcast-Folgen. Wir wollen uns mit dem Prozess zu den rechten Angriffen von Chemnitz aus dem Jahr 2018 beschäftigen. Die Angriffe waren 2018, der Prozess hat erst im Jahr 2023 angefangen. Und wir wollen auch über den Brandstifter-Effekt sprechen, rechte Gewalt und die AfD. Darum wird es nämlich in der Open Lecture des VBRG am 12. März gehen. Dort könnt ihr euch anmelden und wenige Tage später wird diese Open Lecture auch hier als Podcast veröffentlicht werden. Und bis zu diesen Folgen findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de. Ihr findet uns auf diversen Social-Media-Plattformen @nsuwatch und @rechte_gewalt. Und wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Tschüss, Heike.
Tschüss, Caro. Tschüss, alle. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.